Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem ersten Gottesdienst im neuen Jahr. Tino hat euch schon herzlich begrüßt und herzlich eingeladen und ich möchte das nochmal wiederholen. Wir freuen uns, dass wir auch im Jahr 2021 wieder auch über Zoom halt Gottesdienst haben können, miteinander Gottes Wort hören dürfen und darüber nachdenken dürfen. Mit welchen Empfindungen, mit welchen Gedanken seid ihr oder sind Sie in das neue Jahr hineingegangen? Wir haben in unserer Andacht, die wir Silvesternachmittag hier gehört haben oder von hier gehört haben, uns daran erinnert, oder sind daran erinnert worden, dass in dem Psalm 31 ein sehr schönes Wort steht. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ein Wort, das so umfassend und so überströmend und übergreifend ist. Meine Zeit steht in deinen Händen. Dass es als eine Ermutigung uns gegeben ist für dieses neue Jahr 2021. So hatte es uns Stefan gesagt, so hatte er uns Mut machen wollen, daran zu denken, das zu wissen, das uns immer wieder zu vergegenwärtigen, meine Zeit steht in deinen Händen. Ja, was bedeutet das oder was mag das sein? Ich habe eine Karikatur gesehen. Es gab ja nun zu dem Thema Jahreswechsel, Weihnachten, der allgemeinen Situation recht viele Karikaturen, die unsere Unsicherheit oder auch die Überlegungen der Menschen thematisieren. Und da standen Silvester, so war es dargestellt, Silvesterabend, Silvesternacht, zwei Menschen auf einem Balkon mit einem Sektglas in der Hand und prosteten sich zu und wünschten sich, möge das Jahr 2021 keine Mutation von 2020 werden. Dieser Begriff Mutation, der geistert ja nun überall rum. Veränderungen sind damit verbunden, Angst ist damit verbunden, Sorge sind damit verbunden, Ungewissheit. Möge das Jahr 2021 keine Mutation von 2020 werden. Ja, ob das nun der richtige Wunsch für Silvester ist, für das neue Jahr, weiß ich nicht. Viele gute Wünsche habt ihr sicher alle in den letzten Tagen bekommen und auch verschickt über die Post, übers Telefon, vielleicht auch im persönlichen Gespräch, über den Gartenzaun zu euren Nachbarn. Und diese Wünsche bezogen sich wahrscheinlich in den allermeisten Fällen auf unsere persönliche oder auf die persönliche Situation unseres Gegenüber, vielleicht auch auf gesellschaftliche Entwicklungen, die im Umfeld wir wahrnehmen. Vielleicht haben sich diese Wünsche auch auf globale Weltereignisse bezogen, wo wir einfach uns Dinge, Verbesserungen vorstellen könnten und das so ausdrücken. Aber bei all dem, was wir gesagt haben oder was ihr gesagt habt, was ihr gewünscht habt, ist uns klar, dass damit eine ganze Menge Unsicherheit verbunden ist. Wenn ich etwas wünsche, dann weiß ich nicht, ob es wirklich eintrifft. Dann weiß ich nicht, ob es wirklich geschieht, ob es wirklich bei dem ankommt, dem ich meinen Wunsch gegenüber geäußert habe. Aber bei all dieser Unsicherheit drücken doch Wünsche Hoffnung aus. Sie drücken Erwartungen aus. Und es ist nichts Schlechtes. In den Sprüchen steht ein Vers, der mir so aufgefallen ist. Dort heißt es, eingetroffene Wünsche, und da setze ich in Klammern dahinter, gute Wünsche. Eingetroffene Wünsche sind wie ein Baum des Lebens. Etwas Stabiles, etwas Sichtbares, etwas, was man sehen kann, in dessen Schatten man sich vielleicht setzen kann. Wir wissen, dass in Israel oder Palästina, in diesem vorderen Orient, ein Baum als Schattenspender sehr willkommen ist und sehr geschätzt wird. Eingetroffene Wünsche sind wie ein Baum des Lebens. Nun könnten wir ja denken, da die Bibel das Buch Gottes an uns ist, der Brief Gottes an uns, und dass Gott doch eigentlich Gutes mit uns im Sinn hat und Gutes mit uns vorhat, dass die ganze Bibel voller guter Wünsche ist. Dass von der ersten Seite bis zur letzten Seite immer wieder steht, ich wünsche und dieser Wunsch und so weiter. Und wenn ihr euch mal die Mühe macht und nachschaut, vielleicht mal in der Konkordanz blättert und das Wort Wünsche sucht oder das Wort Wünschen sucht, dann werdet ihr enttäuscht sein. Es kommt relativ wenig und relativ selten vor. Vielleicht sind es 2 Hände voll Wünsche, guter Wünsche, die uns so direkt als solche benannt sind und bezeichnet sind. Warum wird das nicht so häufig genannt in der Bibel? Geht vielleicht der Gedanke Wünschen so ein bisschen in Richtung Träumen? Geht dieser Gedanke vielleicht ein bisschen an der Realität vorbei? Ich wünsche dir, dass du die Fahrschule bestehst, obwohl ich genau weiß, da kann Rot und Grün nicht unterscheiden an der Ampel. Ist das manchmal nicht etwas ausgedrückt, was nicht realistisch ist? Vielleicht ist deshalb die Bibel so zurückhaltend. Es ist kein Buch der Träume, in dem wir so träumen können, so Träume beschrieben sind. So in Richtung bunte Seifenblasen. Da wird etwas vorgegaukelt, etwas gezeigt, schön bunt. Wir freuen uns daran und wir wissen, ein kleiner Pix und die Seifenblase ist weg. Nicht belastbar, überhaupt nicht belastbar. Ganz empfindlich. Ist das so mit der Bibel? Ist das so mit dem Wort Gottes? So nebendran, überhaupt nicht praktisch. Nein, das ist nicht wahr. Die Bibel ist nicht realitätsfern. Und ihr werdet sicher sagen, also mein Lieber, wenn das Wort Wünsche und Wünschen schon nicht in der Bibel steht, aber wenn ich die Briefe aufschlage im Neuen Testament, wie viele Wünsche werden dort ausgedrückt von den Briefschreibern? Segenswünsche, dass Gnade unseres Herrn mit den Lesern sei, mit den Gemeinden sei. Wie viele Verheißungen im Alten Testament werden den Menschen genannt? Und dann, das sind nicht irgendwelche vagen, nebulösen Gedanken und Überlegungen, sondern es sind Erfahrungen, eigene Erfahrungen, die der Wünschende ausspricht, die er selbst erlebt hat. Und die sind, wenn wir das mal nachlesen wollen oder wenn ihr das mal zu Hause lest und empfindet, das sind alles Dinge, die sehr nüchtern sind und sehr praktisch auch sind. Warum sage ich euch das? Wir denken manchmal in der Bibel, das müsste alles so schön blumig sein, so gefühlsbetont sein. Das macht die Bibel nicht. Die Bibel ist sehr nüchtern und sehr realistisch. Und das von der ersten bis zur letzten Seite. Eine solche nüchterne Aussage, wir haben sie vorhin schon mal gehört, Tino hat sie schon mal angesprochen. Eine solche nüchterne Aussage haben vielleicht am ersten Tag dieses Jahres, am 1. Januar, so habe ich nachgelesen, vielleicht über 1 Million Menschen gelesen. Das erste Wort Gottes, was sie gelesen haben und dann in vielen, vielen Sprachen. Und dort haben sie gelesen diesen Vers aus dem Hebräerbrief, aus dem 13. Kapitel, den 8. Vers, wo es heißt, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Ein ganz nüchterner Satz. Nicht viel drumherum. Eine ganz klare einfache Behauptung, nicht irgendeine Erwartung. Jesus Christus könnte ja dasselbe mal sein. Und es wäre ja nett, wenn er das wäre, vom Anfang bis zum Ende. Nein, Jesus Christus ist derselbe. Dieses Wort ist, könnte man auch weglassen. Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Diesen Satz, den wir eigentlich erwarten könnten als Überschrift über ein großes Thema, über einer großen Veranstaltung, ist, wenn ihr euch den Hebräerbrief mal aufschlagt und dort im 13. Kapitel mal nachlest, der ist eingebettet in einem Briefabschnitt. Und das ziemlich am Ende noch des Briefes, gar nicht mal am Anfang als Wichtigstes, ganz am Ende im letzten Kapitel, da steht dieser Satz drin. Und dieses Kapitel 13 aus dem Hebräerbrief, das ist voll mit ganz praktischen Überlegungen und ganz praktischen Erwägungen. Da sind die Alltagsprobleme beschrieben von Besuch können, Gastfreundschaft. Dort sind Eheprobleme beschrieben. In diesem Kapitel wird von Geld gesprochen, von Geiz und von Gier. In diesem Kapitel wird auch von falschen Meinungen und von fragwürdigen Theorien gesprochen. Von Spendenbereitschaft. Ich habe gerade gelesen, der Freien Presse am 31., letzten Tag des Jahres, die Spendenbereitschaft der Leser der Freien Presse so hoch wie noch nie. So viele Spenden hat es gegeben. In diesem Kapitel wird davon geschrieben, von dem Verhalten Autoritäten gegenüber, Leitern, Führern gegenüber. Wenn man das liest, könnte man denken, dieser Brief ist nicht vor 2000 Jahren, sondern heute geschrieben. Er beschreibt heutige Probleme. Und mittendrin in all diesen Problemen dieser Satz, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und ewig. Hat dieser Satz überhaupt einen Bezug zu unserer Lebensrealität, zu unserer Lebenswirklichkeit? Ist es überhaupt ein Thema, dieser Vers? Wisst ihr, in vielen Ländern fällt dieser Name, schon das Nennen des Namens Jesus Christus, unter das Sprengstoffgesetz. Verboten, weil es Verletzungen, große, schlimme Verletzungen geben kann, wenn du dort diesen Namen nennst, Jesus Christus. Wenn wir mal ein bisschen aufpassen, verwenden diesen Namen auch relativ zurückhaltend. Wir sprechen davon, von dem allmächtigen Gott, von dem Gott überhaupt, ganz allgemein. Wollen wir vielleicht damit Konflikte oder Zündstoff vermeiden? Dass am Namen Jesus Christus sich was entzündet, was aufploppt vielleicht. In keinem anderen ist das Heil, als nur in deinem Namen. So ein Lied haben wir früher öfters gesungen. In keinem anderen ist das Heil, als nur in deinem Namen. Denn dieser Name Jesus war es ein normaler Name gewesen. Gab es viele Jungs, die Jesus hießen und entsprechende Ableitungen. Aber Jesus Christus, das war eine Bezeichnung für ein Programm. Christus, der Messias. Christus, der Gesalbte. Christus ist Name für Programm. In diesem Namen ist diese Aussage begründet, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist das Programm von Jesus Christus. Unser Gott ist kein Gott von Illusionen oder vielleicht für die Älteren noch bekannt, der Wünsch dir was Sendung mit Irmgard Düren, die viele im Fernsehen angeschaut haben. So ist unser Gott nicht. Diese Aussage ist mitten in die Probleme hineingesagt. Der damaligen Zeit, im Hebräerbrief, und unserer heutigen Zeit. Genauso klar und deutlich und unveränderlich ist das. Gestern, heute und in Ewigkeit. Oft finden wir in der Bibel die Bezeichnung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott, der Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Anfang bis Ende. Ich finde diese Bezeichnung zu abstrakt. Denn in dieser Bezeichnung von Ewigkeit, weit, weit weg, bis zu Ewigkeit, weit, weit weg, dazwischen fehlt das Heute. Wo ist das Heute? Es ist schön, an den Anfang zu denken. Es ist schön, an das Ende zu denken. Aber heute? 3.1.2021. Wo findet sich dieses Heute? Das Gestern, das ist für uns beschreibbar. Das können wir erklären. Ja, da haben wir das gemacht, jenes gemacht, dies gemacht. Das Heute aber ist für uns erlebbar. Das begegnet uns, das erfahren wir. Und das Morgen ist uns unbekannt. Das wissen wir wirklich nicht. Aber das Heute, das können wir doch erleben und erfahren. Aber warum ist das dann so genannt? Jesus Christus gestern und heute und in Ewigkeit. Warum wird so betont, das gestern auch? Welche Bedeutung hat das? Ist das nicht wirklich Schnee von gestern? Weil wir haben heute den ersten wunderschönen Schneetag in Chemnitz. Alles schön weiß. Aber in wenigen Tagen vielleicht werden wir sagen, das war Schnee von gestern. Dieser Schnee, das will ja das Wort sagen, ist weg. Nicht mehr da, weggetaut. Wir sehen ihn nicht mehr. Aber, wisst ihr, dieser Schnee von gestern, auch wenn das damals so unangenehm war vielleicht, weil wir gerutscht sind mit dem Auto oder weil wir Schnee schippen mussten, weil wir gerade dran waren mit Hausmeisterdienst. Dieser Schnee von gestern ist die Grundlage, ist die Basis für die Bodenfeuchtigkeit. Also der Schnee, der vor 3 Tagen da war, das bisschen, in Adelsberg zumindest, ist Grundlage für die Bodenfeuchtigkeit, die jetzt da ist. Und diese Bodenfeuchtigkeit ist Grundlage für das, was im Frühjahr wachsen soll. Für die Pflanzen, die Frühjahrsblüher und für die Sträucher, für das Wintergetreide, was im Boden liegt. Schnee von gestern, die Basis für heute und morgen. So ist es auch mit unserem Herrn Jesus Christus. Was ist denn darunter zu verstehen, Jesus Christus gestern? Gestern, vor 14 Tagen vielleicht, Weihnachten. Das gehört zu gestern. Das gehört in diese Aussage hinein. Euch ist heute ein Retter geboren, haben die Engel zu den Hirten auf dem Feld gesagt. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen. Gott gab ihn, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet werden kann, ewiges Leben haben kann. Zu gestern gehört auch Ostern. Auch wenn jetzt nach unserem Kalender es noch kommt. Aber Ostern gehört mit zu gestern. Was da geschehen ist, es ist vollbracht, wurde am Kreuz gesagt. Und ich war tot und bin lebendig. Diese Aussage, die wir in der Offenbarung finden, ist dort gestern Realität geworden. Den Frauen am Grab wurde gesagt, was sucht ihr ihn denn hier? Er ist auferstanden. Geht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn finden. Dort werdet ihr ihn treffen und werdet mit ihm reden können. Und das haben sie auch gemacht. Und was hat er ihnen gesagt? Dort als letztes Wort, Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende. Nicht, ich war bei euch ja die vergangenen Tage. Oder, ja, wenn es mal ernst wird, dann will ich vielleicht bei euch sein. Mal gucken, ob es klappt. Nein, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende. Das ist Gegenwart. Das ist Jesus Christus heute. Diese Erfahrungen, diese Auswirkungen des Gestern wirken in unser Heute hinein. Und wir dürfen das so erleben und dürfen das so erfahren. Das ist sehr unterschiedlich im Erleben des Einzelnen. Und ich möchte uns eine Bibelstelle verlesen aus dem Philipperbrief. Ihr werdet ja sagen, ja, das ist ja auch was Altes. Was hat das mit heute zu tun? Aber ich will euch mal die Verse aus dem 4. Kapitel vorlesen, die Verse 10 bis 13. Dort steht nämlich, da schreibt der Paulus an die Philipper: Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, meiner zu gedenken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 10 bis 13. Ganz kurz zur Situation bloß. Paulus ist im Gefängnis. Epaphroditus aus der Gemeinde Philippi bringt ihm eine Geldspende, eine Gabe. Und er bedankt sich hier, der Paulus, für diese Gabe. Ich möchte da nichts weiter dazu sagen, weil wir in der Predigtreihe wahrscheinlich dann nochmal darauf kommen werden und das noch ausführlicher hören werden. Aber mir geht es jetzt darum, das Erleben des Paulus dort in dieser Situation, Jesus Christus heute. So erlebt er es. Er erlebt, dass eine Gemeinde ihn unterstützt. Das ist kein Automatismus gewesen damals. Die Leute hatten auch alle nicht im Überfluss, haben gesammelt, haben lange gesammelt, das wissen wir aus der Apostelgeschichte, bis sie eine Spende dann zusammenlegen konnten. Und dann hat sich jemand gefunden, wie hier der Epaphroditus, und hat ihm, dem Paulus, also diese Spende zugebracht. Und beim Bedanken in diesem Brief, in dem Philipperbrief, da lässt uns Paulus also ein Stück auch in seinen, einen Blick in sein Heute tun, wie er sein Alltag das erlebt. Und es ist erstaunlich, im ersten Vers beschreibt er sich als Knecht, als Apostel, als Beauftragter von Jesus Christus. Dem Herrn der Welt. So bekennen wir es. Und trotzdem ist in seinem Leben, wir haben es gelesen, ein Auf und Ab, Höhen und Tiefen, wie es eigentlich schlimmer gar nicht sein kann. Wie kann denn das sein? Wie kann denn das passieren? Erniedrigung erlebt er, hat er geschrieben. Armut erlebt er. Und genauso hat er aber auch Überfluss gehabt und Reichtum und Sattsein. So beschreibt er es. In alles bin ich eingeweiht, haben wir gelesen. In alles bin ich eingeweiht, im Vers 12. Sicher hätte er gern auf manches verzichtet. Er hat beschrieben, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass man ihn verprügelt hat, fast totgeschlagen, dass er Angst hatte vor Räubern, als er unterwegs war, dass er Mangel hatte, Durst hatte, Hunger hatte, aber auch, dass er Aufnahme gefunden hat bei Geschwistern in Gemeinden, wo er gut versorgt wurde. Was geht uns das heute an? Das war ja sein Heute, das war sein Alltag und unser Alltag. Wir, zum Glück vielleicht, müssen es sagen, von dem, was er uns hier beschreibt, kennen wir nichts. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal verprügelt wurde, weil er im Auftrag Jesu unterwegs war. Oder wer schon mal kurz am Verhungern gewesen ist vielleicht, der nichts mehr zu essen hatte. Vielleicht sagt der ein oder andere jetzt von unseren älteren Geschwistern, ja, meine Eltern, die haben mir erzählt nach dem Krieg, da sind sie manchmal hungrig ins Bett gegangen. Da sind sie nicht satt geworden. Vielleicht gab es das. Oder mancher sagt vielleicht, Du hättest mal die DDR-Zeit erleben sollen, wie man mich fertig gemacht hat vor der Klasse oder auf Arbeit, weil ich an dich geglaubt habe, an den Herrn Jesus Christus. Von wegen, wir erleben keine Erniedrigung, habe ich alles erlebt. Aber heute, jetzt nicht. Was haben wir heute für Probleme? Wir fragen uns, ich habe Arbeit, ich habe keine Arbeit. Ich bin gesund, ich bin krank. Ja, ich fahre auf die Malediven Urlaub oder bin auf Balkonien im Urlaub. Das sind unsere momentanen Probleme. Ich will sie nicht kleinreden, weil es auch in diesen Bereichen schlimme Dinge gibt, Erfahrungen eines Unfalls, die wir gemacht haben vielleicht, oder in unserem Bekanntenkreis, Erfahrungen mit unseren Kindern, wenn sie erkrankt sind und wenn vielleicht gar keine Chance da ist, keine Hoffnung besteht auf Besserung. Aber eigentlich wünschen wir uns nicht so ein Auf und Ab, wie wir es ja bei Paulus beschrieben haben. Wir wünschen uns Gleichmäßigkeit in unserem Alltag. Diese Unwägbarkeit, diese Unsicherheit wünschten wir uns nicht. Das war für mich eine große Erfahrung, gute Erfahrung oder Erleichterung, als ich in Rente gegangen bin, dass am Monatsende auf der Banküberweisung ein Rentenbetrag auf einmal aufgetaucht ist und im nächsten Monat auch und im übernächsten auch und die ganze Zeit. Und vorher bin ich nach Provision bezahlt worden. Da war das immer gar nicht so sicher, wie viel da am Ende auf dem Konto ist und wie hoch der Betrag war. Wir gewöhnen uns sehr schnell an diese Gleichmäßigkeit und wünschen uns das auch. Aber Paulus will uns mit diesem Brief daran erinnern, dass auch unser Alltag Höhepunkte hat und auch dunkle Täler hat. Jetzt am Anfang eines Jahres. Er will uns daran erinnern, dass das heute eine recht unplanbare Zeit ist. Wir wissen nicht, was in der nächsten Stunde passiert. Wenn wir mit unserem Auto losfahren und auf der nächsten Kreuzung irgendwo in der Schneedecke dann nicht mehr zum Stehen kommen vielleicht. Er will uns daran erinnern, dass gute Zeiten, die wir haben dürfen, die auch er hatte, Zeiten der Vorbereitung waren, Zeiten der Regeneration waren, des Regenerierens der Kräfte. Und dass es nicht Zeiten zum Wohlfühlen waren, zum Faulenzen vielleicht, zum Genießen. Und er will uns sicher auch das sagen, dass bei Belastung, dort wo es dann ernst wird, deutlich wird, was unsere Ausrüstung taugt. Ist die Jacke wirklich regendicht, wie man sie mir empfohlen hat im Geschäft? Was passiert, als ich in den Gewitterregen gekommen bin und ich dann durchgeweicht war? Und wir merken in solchen Zeiten auch, was unnötiger Ballast ist, was wir nur mit uns rumtragen und eigentlich nicht nützlich ist. Paulus schreibt hier, ich habe gelernt, mich zu begnügen. Ich bin eingeweiht in das alles. Ich bin unabhängig von den Umständen. Ich vermag alles auszuhalten, im Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Diesen Satz, denke ich, den wollen wir uns merken. Ich vermag alles auszuhalten. Das ist in der Gegenwartsform gesagt. Das ist nicht für später gesagt, wenn man mal alt ist. Oder für seine Jugend gesagt hat, damals habe ich alles ausgehalten. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt habe ich Zipperlein vielleicht. Und das, sagt er, das habe ich, das ist mir möglich, weil mich jemand kräftigt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und das ist diese Aussage, Jesus Christus heute. Jesus Christus ist heute da. Der mich bevollmächtigt, der mich bemächtigt. Das macht deutlich, dass es doch nicht meine eigene Kraft ist, sondern dass es mir gegebene Kraft ist. Da ist jemand, der mich bevollmächtigt, der mich unterstützt, der mir das Nötige gibt, was ich brauche. Und da erinnern wir uns an diesen Satz wieder, den unser Herr seinen Jüngern damals gesagt hat in Galiläa. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeit. Das ist unser Heute. Das gilt uns heute. Das gilt uns für das Jahr 2021. Wir können es schaffen. Aber nicht schaffen, ihn so zu verstehen wie, wir packen das. Dieser Satz, der durch die Zeitungen überall ging, wir packen das. Wir schaffen das. Nein, wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Aber wir können zuversichtlich sein, dass wir es schaffen, weil Jesus Christus auch uns mit der gleichen Menge, mit der gleich benötigten Menge wie einen Paulus auch beschenkt an Kraft und Vollmacht. Er kann uns damit ausstatten und das will er. In diesen Versen hat es Paulus erlebt und beschrieben und genauso wird jetzt vielleicht der ein oder andere, wenn er gebeten würde, einen kleinen Artikel zu schreiben über die letzte Zeit, das auch bestätigen können und sagen können, jawohl, das habe ich auch erlebt. In der neuen evangelistischen Übersetzung, die jetzt viele auch von uns haben, ist dieser Satz so übersetzt, dieser 13. Vers, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Und das wünsche ich uns, euch, Ihnen für dieses neue Jahr 2021. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen.